Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
Und mein Name ist Richard.
Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Immer abwechselnd und immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird.
Genau so ist es.
Und hochverehrter Richard. Wir sind angelangt bei Folge 445. Und ich möchte gar nicht viel über die Zahl sprechen, sondern eher darüber, ob du dich erinnern kannst, worüber wir letzte Woche gesprochen haben.
Ja. Letzte Woche hast du eine Geschichte erzählt, und zwar über die Erfindung von Heroin und Aspirin. Und kleiner Spoiler, wie nah das beieinander lag, sowohl was die Person angeht, die es erfunden hat, als auch zeitlich.
Ich habe zwei gute Nachrichten dazu. Es ist nämlich so, zum einen habe ich sehr viel Feedback dazu bekommen, das ich aber erst im Feedgag erzählen werde. Und zum anderen habe ich offenbar keinen sehr groben Fehler gemacht. Also ich habe sehr positives Feedback auch von Chemikerinnen und Chemikern bekommen, die gemeint haben, ja, ist okay, kann man lassen.
Ist okay, gut erklärt.
Genau.
Hervorragend. Ja, jetzt ist ja nicht ganz trivial gewesen, was du erklärt hast.
Naja.
Und da ist das natürlich schon dann schön so ein Lob. Ja?
Auf jeden Fall. Also das ist immer das, wo man so ein bisschen schwitzt und merkt so, okay, da schreibt jemand.
Da geht es um Chemie. Ach.
Ja, weil es sind ja ein paar Sachen, die versucht man ja dann so in eigenen Worten auszudrücken. Aber Man weiß, man darf jetzt nicht sagen, so wenn der Fachbegriff ist, das wird synthetisiert. Ja. Und ich sage, ja, die tun halt den Stoff mit dem zusammen, einfach um auch mal eine Varianz drin zu haben. Weiß man nicht, ob es da nicht komplett falsch ist.
Ja, ja, eh. Es ist immer schwierig, wenn man quasi in einem anderen Fachbereich ist, wo das Vokabular klingt, wie ein Vokabular, das man kennt.
Genau.
Aber die Dinge andere Bedeutung haben.
Ja, genau.
Ja. Das ist leider recht oft so bei so Fachgebieten, wo die herkömmliche Bedeutung von Wörtern halt oft ganz andere ist als in dem spezifischen Kontext.
Ja, genau. Und wir sind halt geneigt, nicht immer nur den Fachbegriff zu nennen, weil das auch, weil, ja.
Weil wir so tun wollen, als würden wir wissen, was es eigentlich ist, stellt sich raus. Oft wissen wir das nicht.
Ja.
Ja, aber gut, scheint funktioniert zu haben, und ich glaube, wir hören jetzt besser auf, drüber zu sprechen, sonst wecken wir hier schlafende Hunde.
Würde ich auch sagen. Aber apropos wecken, es ist ja jetzt Frühling.
Ja, schön.
Also für alle, schön, die das jetzt irgendwann hören, so für euch ist es vielleicht jetzt nicht Frühling, aber für uns ist jetzt gerade Frühling, wir sind im April 2024. Ja, und wir werden auch dieses Jahr wieder auf eine Bühne gehen.
Richtig.
Und zwar beim Here and Now Podcast Festival. Das findet statt, wann, Richard?
Es findet statt am 10. August 2024.
Und was werden wir präsentieren?
Wir werden das so machen wie im letzten Jahr. Wir werden zwei kleinere Geschichten erzählen, und dann gibt es wieder ein Quiz. Aber natürlich neue Geschichten, neue Fragen.
Also das ist schon fix, dass wir das so machen. Ja, sehr gut. Dann haben wir schon mal einen Plan.
Du denkst schon, ja. Warum sollten wir das ändern?
Ja, sehr gut. Tickets gibt's ab jetzt, oder?
Wer diese Folge am Veröffentlichungstag hört, für den oder die gilt ab heute.
Wenn, ab heute gibt's Tickets. Wenn diese Folge, also wenn jemand die Folge in 5 Jahren hört, es gibt keine Tickets mehr.
Es war ausverkauft.
Es ist zu spät. Aber also für alle, die jetzt live zuhören und diese Folge jetzt im April hören, 2024, es gibt jetzt Tickets.
Mhm.
Und wir hoffen natürlich, ganz viele von euch zu sehen. Wir haben sicher nach der Show auch noch Zeit, um ein bisschen zu quatschen und
anzustoßen. Genau, wie letztes Jahr, so ein bisschen, wer will, kann mit uns reden und so weiter. Wer noch nicht genug hat von uns. Und was man natürlich auch dazu sagen muss, das Ganze ist ein Podcast-Festival.
Oh, ja.
Wir sind nicht die Einzigen, die dort sind. Es ist eine Menge großartiger anderer Podcasts, zum Beispiel True Love.
Ja?
True Love, der positive Podcast. Von unseren True-Crime-Kolleginnen von Mord auf X, wo wir auch schon mal ein kleines Crossover gemacht haben.
Richtig. Also, wer uns live sehen will im Sommer, wir freuen uns. Es gibt Tickets jetzt fürs Here and Now Festival. Wir packen den Link natürlich auch in die Shownotes. Und dann würde ich sagen, Richard, lass uns nicht weiter über Hausmeisterliches sprechen, sondern über Geschichte.
Über Geschichte. Gut. Daniel, an einem Nachmittag im Mai 1924 wird David McDonald aus einem Nachmittagsnickerchen geweckt. Das Bett, in dem er gedöst hat, das steht in einem Haus, das in einem Vor steht. Ja, in einem Vor, das wiederum auf die Stadt Gyantse in Tibet blickt. Hm. David McDonald, halb Schotte, halb Inder, ist nämlich der Handelsagent Großbritanniens. Ist eine Rolle, die mehrere Funktionen abdeckt, wie der Name schon sagt, verantwortlich für den Handel zwischen Britisch-Indien und Tibet, aber auch verantwortlich für diplomatische Repräsentation und vor allem auch zuständig für das Sammeln wichtiger Informationen über lokale Machtstrukturen, Handelsmöglichkeiten, aber auch so Bedrohungen durch andere große Mächte, die versuchen, in dieser Gegend ihren Einfluss spielen zu lassen. Er ist auch zuständig für die Unterstützung Reisender und Forschender und das ist genau der Grund, weshalb er jetzt von einem seiner Bediensteten aus seinem höchstwahrscheinlich wohlverdienten Schlaf gerissen wird. Es kommt ein bisschen überraschend, weil eigentlich erwartet er niemanden und diese Stadt, die ist, wie soll ich sagen, relativ weit vom Schuss, da weiß man eigentlich, ob jemand kommt zu Besuch. Was er nicht weiß, er wird gleich mit einer sensationellen Tatsache konfrontiert werden. Die zwei Personen, die nämlich seine Aufmerksamkeit verlangen, sind ein junger Mann in der traditionellen Kleidung eines Lamas, also eines tibetischen Mönchs, und eine Frau mittleren Alters in traditioneller weißer Kleidung. Auf dem Kopf hat sie einen Hut mit so spitzen Klappen. Vielleicht kannst du dir vorstellen, wie das ausschaut, oder vielleicht kennst du diese Hüte. Mhm. Die Sache ist die, die Frau sieht trotz der einheimischen Kleidung sehr europäisch aus. Und McDonald hat gleich einen Verdacht, wer diese Frau ist, weil er, so wie alle anderen Grenzbeamten der Region, gewarnt wurde. Und zwar vor einer Französin, die sich wohl in dieser Gegend herumtreibt und unter dem Verdacht steht, eine Spionin zu sein. Hm. Allerdings weiß niemand so recht, für wen eigentlich. Ja? Auf Tibetisch, das sie fließend spricht, erklärt sie ihm jetzt, dass sie gemeinsam mit ihrem adoptierten Sohn, Lama Yongden, auf einer Reise von Peking nach Kalkutta sei, eine Reise, die bereits einige Jahre andauert, und dass sie trotz der Präsenz chinesischer, britischer und natürlich auch tibetischer Autoritäten einige Monate in Lhasa, der verbotenen Stadt Lhasa, der Hauptstadt Tibets, verbracht hat. Mhm. Auf die Frage, wie sie das geschafft hat, antwortet sie ihm, dass sie Buddhistin sei und ohne weiteres in die Rolle einer Bettlerin oder Pilgerin schlüpfen könne. Es ist eine bemerkenswerte Geschichte, weil abgesehen davon, dass die Situation in Tibet recht volatil ist, zu jener Zeit kämpfen gerade China und Großbritannien um Einfluss und in Tibet selbst läuft auch ein interner Machtkampf, ist es zu jener Zeit Ausländern und vor allem auch Ausländerinnen verboten, diese Hauptstadt Lhasa zu besuchen. Wer ist also diese Frau, die es allen Widrigkeiten zum Trotz doch in die Hauptstadt geschafft hat und dort nach eigenen Angaben sogar 2 Monate verbracht hat? Ihr Name ist Alexandra David Neel und obwohl ihr Aufenthalt in Lhasa zwar eine Art Krönung darstellt, ist es tatsächlich nur ein kleiner Teil eines Lebens, das außergewöhnlicher eigentlich kaum sein könnte und das sie so zu einer der interessantesten Frauen des späten 19. und großer Teile des 20. Jahrhunderts macht. Hm. Daniel, wir werden in dieser Folge über Alexandra David Neel sprechen, eine Frau, die sich im Grund allen Gepflogenheiten der Zeit widersetzt hat und im Laufe ihres über 100-jährigen Lebens eine buddhistische Gelehrte, Okkultistin, Feministin, Anarchistin, Opernsängerin, Reisende und vor allem mit über 30 Büchern Autorin war.
Okay, Richard, ich habe noch nie von Alexandra David Neel gehört, aber klingt sehr beeindruckend.
Wie du in den nächsten ungefähr 45 Minuten hören wirst, tatsächlich sehr beeindruckend. Tatsächlich sehr beeindruckend. Lass uns einige Jahrzehnte zurückspringen und von der tibetischen Stadt Gyantse in die europäische Stadt Paris. Es ist das Jahr 1868 und nur zur Einordnung, das ist ein Jahr nach der uns so bekannten Pariser Weltausstellung. Ja, von 1867. Ja. hat in diesem Zusammenhang keine Bewandtnis, aber ich habe gedacht, wir haben jetzt schon so viel drüber geredet.
Das ist jetzt die neue Zeitrechnung. Vor oder nach der Weltausstellung 1867?
Ein Jahr nach dieser Weltausstellung. Jedenfalls, am 24. Oktober 1868 kommt dort Alexandra zur Welt. Und für ihre 36 Jahre alte Mutter Alexandrine ist es eine große Enttäuschung. seit 13 Jahren mit Louis David verheiratet. War Ihr Kinderwunsch damit eigentlich in Erfüllung gegangen? Die Geschichte ist allerdings die, dass sie eine gläubige Katholikin war und sie hatte sich erhofft, dass sie einen Jungen zur Welt bringt, weil sie sich für ihn schon eine Karriere als Bischof ausgemalt hat. Das ist jetzt natürlich dahin und es wird lange Zeit dauern, bis die Mutter ihre Tochter als irgendwas anderes als eine Enttäuschung betrachtet. Ja. Alexandras Vater allerdings, der ist sehr von seiner Tochter angetan. Vielleicht ein bisschen was zu ihm. Im Jahr 1815 in Tours geboren, entwickelt er sich recht schnell zu einem ziemlich brillanten Student. Er wird kurzzeitig Lehrer, dann aber Journalist und Leiter einer Lokalzeitung. Und im Gegensatz zu seiner Frau ist er Protestant und überzeugter Sozialist und Freimaurer. Die Monarchie ist ihm ein Dorn im Auge und im Jahr 1848 unterstützt er deshalb auch die Revolution gegen Louis-Philippe den Ersten. Als dann Napoleon III. Nach dem Putsch aufsteigt, muss er als Revolutionär im Jahr 1851 ins Exil und er geht nach Brüssel, übrigens gemeinsam mit seinem guten Freund Victor Hugo, den wir als den Autor von Les Miserables kennen. Das er allerdings erst 10 Jahre später verfassen wird. Und es wird in Brüssel sein, dass er dort seine zukünftige Frau Alexandrine Borchmans kennenlernt. Im Gegensatz zu ihm entstammt sie einer wohlhabenden Familie, die eben auch nicht protestantisch, sondern katholisch ist. Und sie gehen nicht unüblich für diese Zeit so eine klassische Zweckehe ein. Und nachdem sie dann wieder zurück nach Frankreich gezogen sind, möglich aufgrund einer Generalamnestie für Revolutionäre wie Louis David, wird dann eben im Jahr 1868 Alexandra dort geboren. Alexandra zeigt schon von Anfang an außergewöhnliche Unabhängigkeit, einen starken Willen und auch großen Wissensdurst. Sie wächst in einem intellektuell anregenden, aber teilweise auch emotional distanzierten Haushalt auf. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, ihre Mutter Alexandrine, die ist enttäuscht über die Geburt einer Tochter und baut auch nicht wirklich eine enge Beziehung zu ihr auf. Also gleich nach der Geburt übergibt sie das Kind quasi an Gouvernanten, Kindermädchen etc. Ihr Vater allerdings, der fördert ihre Neugier und ihren Wissensdurst. Wie freiheitsliebend Alexandra ist, das zeigt sich auch in einer Anekdote, die gerne erzählt wird. Und zwar, dass sie schon mit 5 Jahren zum ersten Mal von daheim wegläuft. Es gibt unterschiedliche Versionen dieser Geschichte. Einmal heißt, dass sie es mit 2 Jahren macht, anderes Mal, dass sie es mit 5 macht. Sie wird dann schließlich im Bois de Vincennes, einem der beiden Stadtwälder von Paris, von einem Gendarmen aufgegriffen, wehrt sich dann auch dagegen, dass er sie wieder zurückbringt. Der Grund fürs Weglaufen war wahrscheinlich, dass ihre Mutter jetzt tatsächlich noch einen Sohn zur Welt gebracht hat. Allerdings überlebt dieser Sohn auch nur einige Monate. Hm. Kurz darauf zieht diese kleine Familie dann nach Belgien, wohl auch um näher an der Familie der Mutter zu sein und der Tochter damit auch so ein bisschen einen höheren Status zu verleihen, ja, weil es ja tatsächlich eine recht vermögende und angesehene Familie war, aus der ihre Mutter gekommen ist. Die Rebellion und das generelle Misstrauen gegenüber Autorität, das zieht sich aber auch durch die weiteren Jugendjahre, nicht zuletzt auch durch den Konsum anarchistischer Schriften. Also wir wissen auch, das ist so dieser Zeitraum hier Ende 19. Jahrhundert, da hast du ja auch schon Folgen drüber gemacht, als der Anarchismus als Bewegung sehr, sehr aktiv ist, auch in Frankreich. Sie wird später auch Kontakt zu einem gewissen Élisée Reclus haben, dem französischen Geographen und auch Anarchist, der in den 1890er Jahren in derselben Nachbarschaft wie Alexandras Eltern leben wird. Nur falls du dich fragst, warum ich sie die ganze Zeit Alexandra nenne, ich habe mir gedacht, für die Jugendjahre ist Alexandra gut und später werde ich sie dann David Neel nennen, um sie nicht zu infantilisieren.
Verstehe.
Während ihrer Jugend kommt David, und ich nenne sie jetzt noch David, weil sie heißt momentan noch David, kommt sie in Berührung mit etwas, das gegen Ende des 19. Jahrhunderts auch seinen Weg nach Europa gefunden hat, nämlich der Buddhismus. Und das hat mehrere Gründe. Also einerseits natürlich aufgrund des Kolonialismus, vor allem des britischen. Also wir haben ja schon einmal ein bisschen drüber gesprochen, wie kulturelle Eigenschaften kolonialisierter Orte auch wieder zurücktransportiert werden nach Europa. Zum Beispiel in der Folge, die ich gemacht habe über Dean Mahomet und das Shampooing GRG 425. Und so werden dann zum Beispiel einzelne buddhistische Texte schon übersetzt. Es sind aber vor allem buddhistische Objekte wie Buddha-Statuen, die jetzt auch mehr und mehr von Reisenden mitgebracht werden. Manche gekauft, viele sicherlich auch gestohlen, die jetzt in Museen, aber auch privaten Sammlungen auftauchen in Europa. Und es ist eine solche Buddha-Statue, die der erst 13-jährigen Alexandra den Buddhismus eröffnen wird, wenn man so will. So wie viele andere Dinge, zum Beispiel Musik und Gesang, ist es etwas, das sie selbst für sich entdeckt und sich dann auch selbst beibringt. Dass sie sich für den Buddhismus grundsätzlich interessiert, hängt einerseits auch damit zusammen, dass Philosophie und Religion sie schon früh interessieren. Also sie liest zum Beispiel auch Epiktetus, den griechischen Stoiker. Sie liest auch den Koran. Christliche Glaube ist sowieso über Protestantismus und Katholizismus in ihrer Familie. Es hängt aber auch mit der Zeit zusammen, in der wir uns befinden. Es ist jetzt eine Zeit, in der sich viele Menschen so von diesen althergebrachten traditionellen Denkmustern abwenden, also sowohl von Protestantismus als auch Katholizismus. Und es ist kein Zufall, dass gegen Ende des 19. Jahrhunderts eine Organisation gegründet wird, der wir in einigen Folgen schon begegnet sind und die auch auf Davids Werdegang einen großen Einfluss haben wird. Und zwar die Theosophische Gesellschaft.
Ja.
Ich habe sie ja vor allem im Zusammenhang mit der Geschichte um den angeblichen Kontinent Lemuria genannt. Das war GRG 280. Eine der Gründerinnen der Gesellschaft, nämlich Helena Petrovna Blavatsky, die hatte ja vor allem auch im Hinblick auf die Verschränkung mit diesen indischen philosophischen Strömungen die Geschichte um Lemuria weitergetrieben, ergänzt noch um ihre eigenen esoterischen Ideen. Dabei war die Theosophical Society, als diese 1875 in New York City gegründet wurde, eigentlich mehr als nur so eine esoterische Angelegenheit. Ja. Ein Grundgedanke war die Förderung universeller Brüderlichkeit, ungeachtet der Herkunft, des Glaubens, des Geschlechts oder der Hautfarbe. Gleichzeitig sollten vergleichend Religion, Philosophie und Wissenschaft untersucht werden. Und es ist vor allem der Fokus auf östliche Philosophien, der Davids Interesse an der Theosophischen Gesellschaft begründet. Sie reist mit Anfang 20 nach London, verbringt dort einige Zeit bei dieser Theosophischen Gesellschaft und wird auch schließlich Mitglied, vertieft sich dort schon in buddhistische Texte, sie lernt auch schon seit einiger Zeit Sanskrit, sie will mehr über die Welt und vor allem aber auch über ihr Innenleben lernen. Ja, also sie will lernen, was ist draußen und was ist drin. Und sie interessiert sich überhaupt nicht für die üblichen Dinge, für die sich zu jener Zeit der junge Frau interessieren hätte sollen. Ja, also heiraten, Kinder kriegen und all solche Dinge. Dafür hat sie wenig übrig. Wahrscheinlich, weil sie auch andere Vorbilder hat. Also ein Mitglied der Theosophischen Gesellschaft, nämlich mit der sie während ihres Aufenthalts in London viel Zeit verbringt, ist niemand geringerer als Annie Besant. Die wird auch die Nachfolgerin Blavatskys als Präsidentin der Theosophischen Gesellschaft werden. Und wir kennen sie mittlerweile aus zwei Folgen. Ich habe sie einmal erwähnt du hast sie zuerst einmal erwähnt in der Folge über den Streik der Zündholzarbeiterinnen.
Ja, genau.
Das war GRG 392. Und ich habe sie dann noch einmal erwähnt in Bezug auf den Vegetarismus als Bewegung in GRG 402. Weil die Theosophische Gesellschaft auch sehr involviert war, was die Verbreitung des Vegetarismus angeht.
Interessant. Ja, auch sehr, sehr umtriebig.
Ziemlich umtriebig, ja. Jedenfalls, sie wird Teil dieser Theosophischen Gesellschaft und mit 25 Jahren, sie lebt jetzt in Paris in einer Zweigstelle der Theosophischen Gesellschaft. Da beschließt Alexandra David, dass ihr das Lesen über diese unterschiedlichen Orte und auch über den Buddhismus, dass ihr das nicht reicht. Wohl auch inspiriert von unzähligen Abenden, an denen sie einer befreundeten Theosophin, der Comtesse de Préant, lauscht, als die von ihren Reisen nach Asien erzählt. Inspiriert davon beschließt sie, ihr das gleich zu tun. Sie will nach Indien reisen, um vor Ort mehr über den Buddhismus zu lernen. Hier vielleicht jetzt noch der Vollständigkeit halber eine Folge darüber, wie der Buddhismus eigentlich zu dieser großen Religion wurde, habe ich besprochen in meiner Folge über Ashoka den Großen, GRG 319. Damit haben wir fast alle Folgen abgehandelt, die ich hier referenzieren werde.
Ich wollte gerade sagen, damit haben wir alle Folgen referenziert, die wir jemals gemacht haben.
Finanzieren will sie die Reise über eine Erbschaft. Die hatte sie im Jahr 1891 erhalten, als eine gewisse Elizabeth Morgan gestorben war. Wir wissen nicht wahnsinnig viel über Elizabeth Morgan und ihre Rolle in Bezug auf Alexandra David. Wir wissen, es ist anzunehmen, dass sie so eine Art Mentorin war für sie und die war ebenfalls eine Okkultistin und wahrscheinlich auch jene Person, die David in Verbindung mit diesen Organisationen gebracht hat. Und die stirbt und sie hinterlässt David Geld und dieses Geld, das will sie jetzt nutzen, um nach Indien zu fahren. Ihre Eltern übrigens, die das wahrscheinlich eher auch schon gewohnt waren, dass sie eine Tochter haben, die macht, was sie will, die versuchen ihr zu sagen, dass es wahrscheinlich sinnvoller wäre, das Geld in eine Trafik zu investieren, also in einen Tabakladen. Aber davon will David natürlich nichts wissen. Mhm. Und so legt sie im Jahr 1893 in Richtung Ceylon, damals noch, heute ist es Sri Lanka, ab. Nach 15 Tagen erreicht sie Colombo, die Hauptstadt, und sie macht sich direkt auf zu einem buddhistischen Tempel. Und sie ist erst einmal schockiert. Sie ist gewohnt, diese vergoldeten, beziehungsweise eine große vergoldete Buddha-Statue, die sie kennt aus einem Museum. Und was sie dort sieht, ist eine Buddha-Statue, die so kanariengelb angemalt ist. Und entspricht so gar nicht dem, was sie sich erwartet. Mhm. Sie reist dann auch am nächsten Tag zu einem größeren Tempelkomplex außerhalb von Colombo und stößt dort auf dieselbe Verarbeitung. Sie ist nicht ganz so begeistert davon. Deswegen reist sie jetzt auch frühzeitig von Ceylon ab, um aufs indische Festland zu gelangen. Dass Reisen nicht immer angenehm ist, das merkt sie vor allem auch auf dieser eigentlich recht vergleichsweise kurzen Überfahrt in einer Nussschale, wie sie es beschreiben wird. Und die raue See sorgt da unter anderem dafür, dass Frachträume geflutet werden. Und all diese Tiere, die sich in diesen Frachträumen befinden, also Ratten, riesige Schaben, Spinnen und anderes Ungeziefer, das flüchtet sich in die oberen Kabinen, wo auch das Wasser schon reinschwappt. Und in diesen Kabinen sitzen natürlich die Passagiere, so wie Alexandra David. Und den Rest der Reise, bis sie dann schließlich in Indien anlegen, muss sie sich ihre Kabine mit diesen Tieren teilen. Unangenehm, aber ja, so ist Reisen halt. Der Rest der Reise ist weitaus angenehmer für sie. Also entlang der üblichen Wege für Touristen besucht sie nicht nur Tempel, sondern sie besucht in Adyar, in der Nähe von Madras, auch das Hauptquartier der Theosophischen Gesellschaft. Die ist mittlerweile nämlich so groß, dass sie auf der ganzen Welt eigentlich expandiert hat und wie es sich natürlich gehört für so eine Gesellschaft, die sich mit solchen Themen beschäftigt, schlagen sie ihr Hauptquartier in Indien auf. Mhm. Und in Benares trifft sie auf den Swami Bhaskarananda. Der ist ein Asket, ein lokaler Heiliger, wenn man so will, der sie sehr stark beeindruckt und zwar mit seinem Wissen um den Hinduismus. Und sie interessiert sich ja nicht nur für Buddhismus, sondern für alle anderen östlichen Religionen. Und er lädt sie ein, Yoga zu studieren und so wie er ein Sannyasin zu werden, also auch eine Asketin. Sie ist begeistert von der Idee, sie will das auch machen, aber ihr geht das Geld aus. Ihr geht das Geld aus und sie muss zurück nach Europa. Mhm. Zurück in Brüssel steht sie jetzt vor dem Problem, dass sie eine Frau ist. Sie hat relativ wenig Handlungsmöglichkeiten und ist daher zuerst einmal auf die Großzügigkeit ihrer Eltern angewiesen. Eine Möglichkeit, die sich ihr jetzt bietet, um Geld zu verdienen, ist die Musik. Wir erinnern uns, in jungen Jahren hat sie sich im Selbststudium schon Gesang beigebracht und darauf stützt sie sich jetzt. Sie erhält einen Platz im Konservatorium in Brüssel, zuerst dann in Paris und sie schließt eine Ausbildung als Sängerin ab. Man muss dazu sagen, sie ist nicht sehr gut. Dafür ist sie mittlerweile zu alt, also sie hat einfach zu spät angefangen, aber sie ist gut. Ja, sie ist so gut, dass ihre Mutter, für die sie immer eine Enttäuschung war, dass die auch stolz auf sie ist. Es ist so überliefert, dass sie zu ihr einmal dann gesagt hat, nachdem sie diese Ausbildung abgeschlossen hat, ich verneige mich vor dir, große Künstlerin. Mhm. Und zu jener Zeit schreibt sie auch schon erste Essays. Und das bekannteste davon ist Pour la vie, fürs Leben. Es wird in der Literatur abwechselnd als libertäres, aber auch feministisches, teilweise auch anarchistisches Werk beschrieben. Kann man wahrscheinlich auf unterschiedliche Arten und Weisen argumentieren. Und es ist tatsächlich stark beeinflusst von anarchistischem Gedankengut. Ich habe vorhin erwähnt, Élisée Reclus, der berühmte Geograf und Anarchist, mit dem kommt sie in dieser Zeit zusammen und er ermutigt sie auch, dieses Büchlein, also es ist im Grunde wie ein langer Essay, er ermutigt sie auch, das zu schreiben. Er wird auch derjenige sein, der es einige Jahre später veröffentlichen wird, allerdings ohne, dass sie viel von ihrem Geld sehen wird. Selber veröffentlichen, das ist für sie als unverheiratete Frau in Paris oder Brüssel zu jener Zeit nicht möglich. Mit ihrer jetzt fertigen Ausbildung als Sängerin versucht sie in Paris Anstellung zu finden, aber ohne Erfolg. Also wie gesagt, sie ist ein bisschen zu spät dran, um ganz oben mitzuspielen. Sie würde gerne in der Oper in Paris Anstellung finden, tut sie nicht. Aber im Jahr 1895 hat ihr Suchen ein Ende. Sie erhält nämlich eine Position einer Première Cantatrice, also der ersten Sängerin einer fahrenden Oper, der L'Opéra Comique. Das Gehalt ist gut, auch die Position ist gut. Der richtige Bonus ist allerdings, die Auftrittsorte sind in Indochina, beziehungsweise dem heutigen Vietnam. Mhm. Das heißt, sie kann wieder reisen. Und so reist sie dann die nächsten 2 Jahre unter dem Namen Alexandra Myrial durch Vietnam, tritt zum Beispiel in Hanoi auf, feiert große Erfolge in der Rolle der Violetta in Giuseppe Verdis La Traviata. Es gibt übrigens die Theorie, dass sie vor allem deshalb auch aus Frankreich weggeht, weil sie aufgrund ihrer anarchistischen Umtriebe ins Visier der Polizei gekommen war und dass sie deswegen auch ihren Namen geändert hat. Es ist nicht ganz von der Hand zu weisen, weil man einige Jahre später draufkommen wird, dass die Grenzbeamten in Indien im Besitz eines Dossiers der französischen Polizei waren, das angelegt wurde zu jener Zeit. Ist wahrscheinlich auch ein Grund, weshalb McDonald sie anfangs für eine Spionin hält, beziehungsweise warum man denkt, dass sie eventuell eine Spionin ist. Mhm. Jedenfalls bei ihrer Rückkehr nach Paris im Jahr 1897 versucht sie wieder in Paris unterzukommen. Sie hat jetzt ja schon einige Erfolge gefeiert, funktioniert trotzdem nicht. Stattdessen wird sie die nächsten Jahre in kleineren französischen Städten auftreten, später dann auch in Athen und schließlich auch in Tunis, also in Nordafrika. Gleichzeitig hat sie aber das Schreiben noch nicht aufgegeben. Also einige ihrer Essays werden jetzt auch veröffentlicht, meistens zu Themen wie Frauenrechten, Buddhismus oder Politik generell. Aber ein Auskommen als Schriftstellerin, das ist in dieser männerdominierten Literaturwelt Frankreichs oder Belgiens auch noch nicht möglich. Mhm. Für David sieht es jetzt also so aus. Sie ist 32 Jahre alt, ihre Stimme ist zwar gut, wird aber eine längere Karriere als Sängerin wahrscheinlich nicht mehr unterstützen und von ihrem Schreiben kann sie auch nicht leben. Und hier passieren jetzt 2 Dinge. Zuerst wird ihr die musikalische Leitung des Casinos in Tunis angeboten. Es ist ein Angebot, das sie angesichts der gerade erwähnten Umstände annimmt und ihre Aufgabe ist es jetzt, an den Abenden da im Casino am Klavier zu sitzen, die Besucherinnen und Besucher, es sind vor allem Besucher, mit kleinen Arien zu unterhalten und ihnen so ein bisschen so den, wie soll ich sagen, das Flair einer Opernsängerin aus Paris zu vermitteln. Und im Zuge dieser Tätigkeit trifft sie auf einen Mann und zwar auf Philippe Neel. Mhm. Philippe Neel ist 39 Jahre alt, er ist gut aussehend, er ist aus gutem Haus, er ist gut ausgebildet, er ist gut reich. Ja? Er ist Chefingenieur eines französischen Eisenbahnunternehmens, er ist so ein Lebemann. Ja, so wohl auch so ein bisschen ein Womanizer, der gern potenzielle Liebschaften einlädt auf seine Yacht, L'Hirondelle, die Schwalbe.
Lass mich raten, ich glaube, ich weiß, was passiert.
Go on.
Ich glaube, die beiden werden heiraten.
Gut geraten. Gut geraten. Aber noch nicht sofort. Ja. Ja. Sie freunden sich an und Neel, der ist schon fast 40, der ist eigentlich bereit, sein Junggesellendasein an den Nagel zu hängen. David, die hat eigentlich überhaupt kein Interesse dran, sich zu binden. Ja, es wird 4 Jahre dauern, bis David zustimmt. Es gibt einen Brief, den ihr Vater an den zukünftigen Mann geschrieben hat, nachdem der, so wie es damals üblich war, um die Hand seiner Tochter angehalten hat. Allerdings auch per Brief, weil sie ja sehr weit voneinander entfernt waren. Und dieser Brief, den der Vater an den zukünftigen Ehemann schreibt, ist ein interessantes Dokument, weil er zeigt, wie klar dem Vater war, dass seine Tochter für jemanden, der so eine klassische Ehe im Sinn hat, nicht wirklich die richtige Person ist. Ich zitiere mal daraus. Ihr Brief hat mich in großes Erstaunen versetzt. Bis heute hatte meine Tochter eine so feste Entschlossenheit gezeigt, niemals auf ihre Freiheit zu verzichten und hatte ständig gegen den minderwertigen Status protestiert, den das Gesetz einer Frau in allen Lebensbereichen nach der Heirat auferlegt. Ihr heutiger Brief hat mich glauben lassen, dass Alexandra ihre Ansichten stark geändert hat und wenn das so ist, Monsieur, sehe ich keinen Grund, meine Zustimmung zu einer ehrenhaften Verbindung zu verweigern. Hm. Und so, am 4. August 1904, heiraten Alexandra und Philipp aus. Alexandra David wird Alexandra David Neel.
Eine ehrenhafte Verbindung.
Eine ehrenhafte Verbindung. Wir werden im Laufe der Folge noch hören, dass diese Ehe keine reine Zweckehe war, was man allerdings nicht glauben würde, wenn man den Eintrag im Tagebuch von Alexandra vom selben Tag, also vom Tag der Hochzeit, liest. Da schreibt sie nämlich, ich habe diesen schrecklichen Alouche im französischen Konsulat in Tunis geheiratet. Wobei Alouche arabisch ist und Schaf bedeutet.
Okay.
Allerdings höchstwahrscheinlich, weil er so lockiges Haar gehabt hat. Nach ihrer Hochzeitsreise begibt sich David Neel nach Paris, um dort jetzt Verlage für ihren literarischen Output zu finden. Und dort ereilt sie dann die Nachricht, dass ihr Vater im Sterben liegt. Er stirbt dann auch kurz darauf und sie verliert damit jene Person, die sie in ihrem Leben bis zu jenem Zeitpunkt höchstwahrscheinlich am meisten geliebt hat und die sie auch am meisten geliebt hat. Im Winter 1904 zieht sie dann nach Tunis in die Villa von Neel, die direkt am Meer gelegen ist. Und es wird anfangs vor allem einmal ein Rückzugsort für sie sein, um mit ihrer Trauer umzugehen. Sie fokussiert sich jetzt aber auch ganz aufs Schreiben. Sie schreibt weiterhin Texte über Buddhismus. Sie schreibt auch Texte über Themen, die zu jener Zeit schon kontrovers sind, wie zum Beispiel Zionismus. Sie schreibt über radikalen Feminismus. Sie geht jetzt mit diesen Texten auch auf Tour, weil sie hat sich schon ein bisschen einen Namen gemacht damit. Also 7 Jahre lang reist sie in Europa umher, gibt Vorträge vor allem zu Buddhismus, vor allem in London, in Edinburgh, in Brüssel, oft eben auch so mit der Unterstützung der Theosophischen Gesellschaft. Ihrer Ehe tut es nicht gut, aber wie du dir vorstellen kannst, David Neel, die ist rastlos. Ja, die mag sich nicht einfügen in dieses Bourgeoise, in dieses bürgerliche Leben. Was sie wirklich will, sie will zurück nach Indien. Der Buddhismus nimmt mittlerweile in ihrem Leben einen so großen Stellenwert ein, dass sie zurück will, um mehr über den Buddhismus zu lernen, aber auch über andere fernöstliche Religionen. Allerdings, im Gegensatz zu ihrer früheren Reise, die ja mittlerweile jetzt fast 2 Jahrzehnte zurückliegt, ist sie verheiratet, aber mit einem Mann, von dem sie weiß, dass er, also ihr ist es klar, ihm ist es auch klar, dass er nicht der ideale Mann für sie ist. Sie schreibt ihm das dann auch ziemlich klar in einem Brief im Jahr 1910. Und er schreibt ihr zurück und wie soll ich sagen, seine Antwort ist ein bisschen herzzerreißend. Ja. Er schreibt ihr zurück. Ich weiß nicht, ob du mich wirklich verstehst. Ich habe eine sehr bürgerliche und sehr dumme Seele. Ein bürgerliches Leben hätte mir gepasst. Du bist das Gegenteil davon. Andere haben dir das gesagt und sie haben recht. Was sollen wir also mit dieser Beziehung machen, die wir geschaffen haben? Ich bin durch rechtliche Bindungen, die leicht zu lösen sind, und durch andere aus Gewohnheit an dich gebunden. Wenn dein Leben mit mir zu schwierig ist, bin ich bereit, dir deine Freiheit zu geben. Sag mir, ob du glaubst, dass wir wirklich Seite an Seite weitermachen sollten oder ob jeder von uns dorthin gehen sollte, wo der Wind uns hinweht. Adieu, meine liebe Frau. Und David Neel, die beschließt daraufhin, wieder nach Asien zu reisen. Es ist Mitte des Jahres 1911, David Neel ist jetzt 43 Jahre alt, als sie aus Tunis ausläuft und Ziel ist jetzt wiederum Ceylon. Ihr Mann steht übrigens am Pier und winkt ihr bei der Abfahrt. Er geht davon aus, dass sie höchstwahrscheinlich in einem Jahr wiedersehen wird. Tatsächlich werden es 14 Jahre werden, bis er sie wieder vor sich hat. Ihre Beziehung wird in dieser Zeit eine reine Briefbeziehung sein. Die allerdings zu Hunderten, und die bilden heute auch einen großen Teil ihres Gesamtwerks. Die ersten 2 Monate verbringt sie wieder in Ceylon, sie reist dann weiter nach Indien und je länger sie in Indien verweilt, desto weniger gefällt sie ihr. Also sie ist dort, wie soll ich sagen, so ein bisschen eine Celebrity, wird ziemlich hofiert, aber ihr ist zum Beispiel das Kastensystem zuwider und deswegen reist sie weiter, höchstwahrscheinlich auch aufgrund eines Treffens im Jahr 1912. Da erhält sie nämlich in der indischen Stadt Kalimpong die Möglichkeit einer Audienz mit dem 13. Dalai Lama, Thubten Gyatso. Und obwohl sie, wie sie später festhalten wird, vom Mann selbst nicht beeindruckt war, wir wissen ja, so von Autoritätspersonen ist sie eigentlich immer recht wenig beeindruckt, bekräftigt sie dieses Treffen in ihrer Überzeugung, dass sie nach Tibet und spezifisch nach Lhasa muss, in die verbotene Stadt, Zentrum des tibetischen Buddhismus. Trotz oder vielleicht vor allem, weil der Zugang zur Stadt nicht Asiaten und nicht Asiatinnen verwehrt ist. Es wird ihr ultimatives Ziel während der nächsten 12 Jahre sein. 12 Jahre, die sie zuerst im kleinen Königreich Sikkim direkt an der Grenze zu Tibet verbringen wird. Heute ist es ein Bundesstaat von Indien. Sie wird dorthin eingeladen von Prinz Sitkong, mit dem sie höchstwahrscheinlich auch eine etwas mehr als freundschaftliche Beziehung verbindet. Zum ersten Mal in ihrem Leben fühlt sie sich aber vor allem hier richtig am Platz, also inmitten anderer praktizierender Buddhistinnen und Buddhisten. Sie schreibt einen Brief an ihren Mann, Mushi, Mushi, wie sie ihn liebevoll nennt, auch angelehnt an einen arabischen Namen. Mit jedem Tag entferne ich mich mehr von den Illusionen und Aufregungen der Welt. Eine große Ruhe, eine große Erleuchtung dringt in mich ein, oder besser gesagt, ich gehe in sie ein. Sie fügt übrigens noch an, mit deiner Unterstützung und Hilfe werde ich eine Autorin von Ansehen werden. Es ist nämlich so, Philippe ist ja auch derjenige, der ihr nicht nur moralischen, emotionalen, sondern auch finanziellen Support gibt. Es ist ein bisschen ein Zeichen dafür, wie außergewöhnlich auch diese Beziehung zu ihm war. Ja, obwohl beide wissen, dass sie nicht ideal füreinander sind, verbindet sie schon diese sehr tiefe Zuneigung und auch tiefes Verständnis füreinander. Mhm. Im Jahr 1912 folgt sie dann der Einladung des Gomchen von Lachen, einem buddhistischen Einsiedlerkloster hoch in den Bergen des Himalaya-Gebirges. Und dieser Gomchen, was so viel bedeutet wie höchster Meditator, ja. Nicht das so Meditator, jemand, der meditiert. Wahrscheinlich schon, gell?
Ja, wahrscheinlich. Ich kenne nur das Wort Mediator, aber das ist was anderes.
Ja, das ist was anderes. Ich meine, das eine schließt das andere nicht aus, aber er ist eben der höchste Meditator, das ist so dieser Ehrentitel. Und er nimmt sie als Schülerin auf. Sie bleibt 4 Jahre dort. Sie lernt Tibetisch. Sie wird in die Geheimnisse des tibetischen Buddhismus eingeweiht. Und sie trifft dort auch auf einen jungen Mönch, und zwar Yongden, den ich ganz am Anfang schon erwähnt habe, mit dem sie sich anfreundet und den sie dann als eine Art Adoptivsohn annimmt. Also er ist 15 Jahre alt, dass sie sich treffen. Mhm. Und er wird bis ans Ende seines Lebens bei ihr bleiben. Trotz des Widerstands seiner Familie übrigens, die ihn dann quasi enterbt. Es ist nach ihrer Zeit in Lachen, dass sie den ersten Versuch nach Lhasa zu gelangen tätigt. Es ist verboten, es ist überhaupt verboten, nach Tibet einzureisen. Sie tut's trotzdem. Sie trifft dann dort im Kloster Tashi Lumpo auf den Panchen Lama, der quasi so der zweithöchste Lama Tibets ist. Als sie nach dieser Reise nach Sikkim zurückkehrt, wird sie dann sofort von den britischen Behörden ausgewiesen, ja, weil sie sich widersetzt hat den Anweisungen. Es ist jetzt allerdings das Jahr 1916. Der Erste Weltkrieg wütet und sie kann gar nicht zurück nach Europa reisen. Also reist sie nach Japan, auch so ein bisschen in der Hoffnung, dass Philipp ihr eventuell dorthin nachfolgen will, was er aber nicht tut. Empfangen wird sie in Japan wie ein ziemlicher Star, nicht zuletzt, weil sie auch ein Buch verfasst hat oder einen Text, der heißt Le Bouddhisme du Buddha, also der Buddhismus des Buddha. Gemeinsam mit Yongden reist sie dann schließlich weiter nach China, in der Hoffnung, von dort aus nach Lhasa zu kommen, wird dann aber aufgrund eines ausgebrochenen Bürgerkriegs in China gezwungen, in die Mongolei zu fliehen. Sie durchqueren zu diesem Behufe dann auch die Wüste Gobi, und in der Mongolei lebt sie dann im Kloster Kumbum, dem Geburtsort eines der berühmtesten tibetischen Lehrers, eines gewissen Tsongkhapa. Und dieses Kloster Kumbum ist ein riesiges Zentrum des Buddhismus. Ja, über 3800 Lamas, und sie wird jetzt eine davon. Während sie also in dieser großen Bücherei dieses Klosters Kumbum sitzt und Texte studiert, Texte transkribiert und übersetzt, da festigt sich auch ihre Überzeugung, dass sie auf jeden Fall nochmal versuchen muss, nach Lhasa zu kommen. Und diesen letzten Schritt in ihrer großen Asienreise, den wird sie schließlich am 5. Februar 1921 beginnen. Mit geschwärztem Gesicht und Haaren in traditioneller Kleidung macht sie sich gemeinsam mit Yongden auf einen beschwerlichen Weg, den sie später in ihrem Buch Meine Reise nach Lhasa niederschreiben wird, mit dem sie dann schließlich ihre richtige Berühmtheit erlangen wird. Sie geben sich aus als ein Lama mit seiner alternden Mutter. Sie gehen meistens in der Nacht, um nicht entdeckt zu werden. Das Ganze ist wahnsinnig beschwerlich, das Ganze ist wahnsinnig gefährlich. Sie werden zweimal beinahe ausgeraubt, nur vereitelt dadurch, dass David Neel, ihre kleine Pistole, die sie mit sich trägt, abfeuert. Hm. Wahnsinnig beschwerlicher Weg über reißende Gewässer, schwindelerregende Berggipfel, wortwörtlich über Stock und Stein. Ja. Sie trotzen Kälte, Schnee, beißendem Wind, Hunger, Krankheit, diversen Verletzungen. Aber nach 3 Jahren, im Februar 1924, erblicken sie dann in der Morgensonne den Potaler Palast, der hoch über dem Lasertal thront. Mhm. Sie haben es endlich geschafft und Alexandra David Neel ist damit die erste nicht-asiatische Frau, die verbotene Stadt betritt. Die nächsten 2 Monate, die sie dann in der Stadt verbringen, die sind im Vergleich zur Reise bis dorthin beinahe unspektakulär. Ja, wahrscheinlich auch der Grund, weshalb das Buch Reise nach Lhasa und nicht Aufenthalt in Lhasa heißt. Sie verlassen die Stadt dann nach 2 Monaten, weil ihnen das Risiko, entdeckt zu werden, einfach zu groß ist.
Ich wollte gerade fragen, also die müssen sich da verdeckt aufhalten. In dem Moment, wo sie gefangen oder wo sie entdeckt werden, werden sie ausgewiesen oder vielleicht sogar verhaftet.
Genau. Als David Neel dann am 10. Mai 1925 gemeinsam mit Yongden nach Europa zurückkehrt, wir erinnern uns, vorher war sie bei dieser Stadt in Tibet auf McDonald getroffen, den Handelsagenten, der peppelt sie auf, als sie dort angelangen, weil der Weg natürlich beschwerlich war von Lhasa zurück und ermöglicht es ihr dann auch weiterzureisen nach Indien und von dort aus nach Europa überzusetzen. In Indien schon wird sie überhäuft mit Angeboten von Verlagen, die ihre Geschichte abdrucken wollen. Sie kehrt dann eben schließlich am 10. Mai 1925 nach Europa zurück. Sie ist offiziell noch mit Philipp verheiratet. Sie sieht ihn jetzt zum ersten Mal wieder nach 14 Jahren. Er findet es aber, gelinde gesagt, ein bisschen kurios, dass sie jetzt auch noch einen Adoptivsohn mitbringt. Sie beschließen, weiterhin auseinander zu leben. Sie werden sich aber weiterhin regelmäßig Briefe schreiben und auch so sehen. Also diese Beziehung, diese Briefbeziehung, die dauert an.
Aber sie werden sich nicht scheiden lassen.
Sie werden sich nicht scheiden lassen. Gemeinsam mit Yongden wird sie in den nächsten 2 Jahren auf Lesetour gehen und sie kauft dann auch eine kleine Villa in Dien in der Nähe von Nizza und gibt ihr den Namen Samten Tsong, was so viel bedeutet wie Festung der Meditation. Sie wird in den nächsten 10 Jahren eine Reihe an Büchern veröffentlichen und im Jahr 1936 macht sie dann auch nochmal eine Asienreise mit Yang Dong, im Zuge derer sie aber in die Wirren des Zweiten Weltkriegs geraten. Und am 14. Februar 1941 erreicht sie dann auch ein Telegramm, das ihr geliebter Mushi, mit dem sie 36 Jahre lang die wohl außergewöhnlichste Ehe geführt hat, dass er gestorben ist. Für David Neel ein großer Schock, der auch den Rest ihres Aufenthalts in Asien überschatten wird. Yongden, ihr Begleiter, der stirbt dann schließlich im Jahr 1955, und zwar an den Folgen des Alkoholismus, an dem er recht bald nach seiner Ankunft in Europa erkrankt. Es ist ein fast noch größerer Schock als der Tod ihres Mannes, vor allem weil sie Yongden auch als ihren Erben auserkoren hat. Ja, also er hätte sie überleben sollen. Die letzten 10 Jahre wird David Neel vor allem Kultstatus genießen. Ja, sie erhält in jener Zeit Besuch von allen möglichen Menschen, auch sehr bekannten, zum Beispiel Queen Elizabeth besucht sie oder Prinz Pierre von Griechenland. Sie ist ja jetzt ein absoluter Star, Star-Tibetologin vor allem. Sie wird aber auch großen Einfluss auf die sogenannte Beat Generation haben. Also Autoren wie Jack Kerouac, Allen Ginsberg oder Alan Watts, die selbst auch großen Anteil an der Popularisierung des Buddhismus in den USA und im Westen haben, die sind stark von ihr inspiriert. Hier sei vielleicht das Buch Dharma Bums genannt, quasi ein Nachfolgeroman zu On the Road von Jack Kerouac, wo eben viele dieser buddhistischen Prinzipien verarbeitet werden. Mit 100 Jahren, so geht zumindest die Anekdote, will Alexandra David Neel nochmal ihren Pass verlängern lassen, um zuerst nach Asien und dann in die USA zu reisen. Aufgrund ihrer gesamtkörperlichen Konstitution wird sie das allerdings nicht mehr tun. Alexandra David Neel stirbt am 8. September 1969, 44 Tage vor ihrem 101. Geburtstag. Zu ihrem 100. Geburtstag war ihr noch von Tibet der Titel einer Jetsunma verliehen worden, was so viel bedeutet wie eine reinkarnierte tibetanische Heilige. Hm. Und in Frankreich war zu ihren Ehren eine bronzene Medaille gegossen worden mit ihrem Antlitz drauf und sie hat sich aussuchen können, welcher Text auf der Rückseite zu sehen sein sollte und sie entschied sich für folgende Zeile. Gehe geradeaus, folge dem Verlangen deines Herzens. Ja, und das, lieber Daniel, war meine Geschichte über Alexandra David-Neel, die ihr Leben tatsächlich nach diesem Vorsatz gelebt hat und im Zuge dessen zur Feministin, Anarchistin, Opernsängerin, Schriftstellerin, Orientalistin, Abenteurerin und einer der führenden buddhistischen Gelehrten Europas wurde.
Wahnsinn. Also ich habe tatsächlich noch nie von ihr gehört. Und es ist echt, also, wie soll ich sagen, also es ist schon viel.
Ja,
viel passiert.
Es ist ziemlich viel, ja.
Ich finde es schon interessant, dass sie sagt so, ja, ich reise jetzt mal nach Tibet und komme 14 Jahre später wieder.
Naja, das war so nicht geplant. Es war nicht so geplant, dass sie wirklich 14 Jahre wegbleibt. Aber ja, sie war eben ständig suchend.
Naja.
Ständig suchend und wollte halt nicht zurückkehren, bevor sie nicht das gefunden hat, was sie gesucht hat.
Naja. Also sag mal, was ich noch fragen wollte, ist diese Geschichte mit dem Buddhismus. War der denn in Europa... Also der kommt vor allen Dingen über die theosophische Gesellschaft nach Europa.
Nicht nur über die theosophische, aber auch, ja. Also eben im 19. Jahrhundert durch den Kolonialismus, vor allem in Indien und vor allem dann eben über Großbritannien, werden dann auch Texte übersetzt, die vorher noch nicht übersetzt worden sind. Und das öffnet natürlich Tür und Tor.
Ja.
Dem Studium des Buddhismus auch in Europa.
Aber ich stelle mir vor, dadurch, dass die Informationen wahrscheinlich ja so oft dann über zweite Hand gelaufen sind, dass es tatsächlich was anderes war damals, um auch dorthin zu fahren, um ihn dort auch wirklich zu lernen.
Naja. Ja, ich meine, das ist, glaube ich, auch grundsätzlich ein Problem bei religiösen Texten, weil die ja auch dann in Übersetzungen und so weiter, das sind ja dann oft auch Interpretationen. Wir kennen das ja im Grund aus allen Religionen. Wir haben keine Folge drüber gemacht, aber ich habe es im Buch beschrieben über jemanden, der von China nach Indien reist. Und zwar vor hunderten Jahren, der in China ist und auch der Meinung ist, dass er direkt zur Quelle muss, um die wahren buddhistischen Texte lesen zu können.
Ja.
Also das ist, glaube ich, immer ein Grundproblem gewesen, dass wenn jemand sich wirklich vertiefen will, dann natürlich auch die richtigen Texte bzw. die Originaltexte lesen will, verstehen will und dann idealerweise auch übersetzen will. Abgesehen davon, dass es natürlich unterschiedliche Strömungen gibt. Ja?
Ja.
Welche Art von Buddhismus? Also da gibt es viel zu entdecken und dann ist 14 Jahre gar nicht so lang.
Ja, verstehe. Sag mal, diese Beziehung zu ihrem Adoptivsohn, war er vor allem erstmal so ihr Reiseführer und sie hat ihn deshalb mitgenommen oder hatten die auch, keine Ahnung, freundschaftliche oder?
Na, das ist auf jeden Fall zuerst eine freundschaftliche Beziehung gewesen. Also die haben sich getroffen in diesem Kloster und er reist dann mit ihr, aber er ist nicht ihr Führer. Ja, er reist mit ihr, also er reist dann 11 Jahre mit ihr durch Asien. Und ja, das ist keine Reiseführerbeziehung, sondern sie hat ihn tatsächlich als Sohn adoptiert.
Ah, da hat sie dann, also wirklich auch, als er dann zurück war, offiziell als...
Ich weiß nicht, ob mit all den rechtlichen Dokumenten Europa, aber zumindest alles bis dahin. Ist belegt, dass sie ihn als ihren Adoptivsohn angesehen hat.
Naja. Und bei der Ehe, also ich meine, die Frage ist ja schon, warum die beiden sich nicht haben scheiden lassen.
Das ist tatsächlich eine Frage. Ich glaube, das ist auch viel diskutiert worden. Aber ich glaube, es ist einfach ein Zeichen, dass es viele unterschiedliche Beziehungen gibt. Ja?
Naja.
Unterschiedliche Beziehungsformen. Also es ist auch so, dass während ihrer Zeit in Asien er dann schon auch andere Frauen gehabt hat, aber für sie war klar, sie möchte sich nicht von ihm scheiden lassen. Ihr ist es aber relativ egal, ob er sexuelle Beziehungen mit anderen Frauen hat. Also ich glaube, das war einfach eine andere Ebene, auf der diese Beziehung stattgefunden hat. Ich finde es gar nicht so außergewöhnlich, wenn man sich überlegt, dass sie halt eine zutiefst spirituelle Frau war und natürlich auch immer auf der Suche und vor allem sich in buddhistische Texte und so weiter oder in den Buddhismus vertieft hat, dann finde ich es gar nicht so außergewöhnlich, dass sie so eine Art Beziehung mit einem Mann führt. Dass er so eine Art Beziehung mit einer Frau führt, ist, ja, das zeigt einfach auch, dass beide recht außergewöhnliche Personen waren. Ne?
Ja, ich meine vor allen Dingen, dass sie sich halt auch jahrzehntelang nicht gesehen haben. Also.
Ja. Aber eben viel geschrieben. Also viel geschrieben und wie gesagt, auch diese Briefe bilden einen großen Teil ihres Gesamtwerks. Über 30 Bücher hat sie geschrieben.
Wow.
Habe ich das schon erwähnt?
Ja. Ja, und auch die Geschichte, dass sie Opernsängerin war, ist ja auch so.
Ja, also. Ja.
Fragt sich, wie das da reinpasst, aber okay.
Hat es halt versucht, gell?
Ja.
Also dieses bourgeoise Leben. Und sie hatte auch tatsächlich ein sehr angenehmes Leben dann gehabt, nachdem sie Philipp Neel geheiratet hat. Denn dieser Villa in Tunis, aber angenehm ist nichts, was sie gebraucht hat.
Ja.
Vielleicht noch eine Sache zu, weil sie ja viel herumgereist ist und ich gesagt habe, ja, Reisen nicht immer angenehm. Und eine Sache, auf die sie immer großen Wert gelegt hat, war Hygiene. Und sie hat immer eine faltbare Badewanne mit sich getragen.
Eine faltbare Badewanne?
Eine faltbare Badewanne.
Aha. Ja.
Tja.
Also sowas kenne ich auch, aber die sind ein bisschen kleiner und für Kinder ganz gut, wenn man keine Badewanne hat.
Ach so, ja, also sie wohl für Erwachsene eine gehabt. Eine Sache noch, die ich nur kurz noch anmerken wollte, weil ich es in einem Buch gelesen habe und weil es so eine lustige Verknüpfung ist. Es gibt eine Geschichte, dass sie bei einem Abendessen in England oder in Frankreich, bin mir nicht ganz sicher, dass sie hier mit einem französischen Theologen und Philosophen zusammengesessen ist und er sie gefragt hat, Madame, ich gehe davon aus, Sie glauben nicht an Wunder. Und sie soll darauf gesagt haben, aber natürlich, Vater, ich vollbringe sie die ganze Zeit. Und dieser französische Theologe und Philosoph ist Théard de Chardin. Und ich habe das gelesen und der ist mir so bekannt vorkommen. Und zwar war der einer der Archäologen, der den Piltdown-Menschen ausgegraben hat.
Oh, okay.
Ja, oder der hinzugezogen wurde, um den auszugraben. Falls sich jemand erinnert, das ist Folge 305 gewesen, GAG 305, der Piltdown-Mensch, über diese Fälschung. Ja, über diesen gefälschten Urmenschen. Und er war da einer dieser Archäologen. Da habe ich nur lustig gefunden, das ist auch wieder eine schöne Verknüpfung hier.
Mhm. Ich frage mich ja, wie sie das geschafft haben, 2 Monate in Lhasa unbemerkt zu leben, weil sie müssen ja auch, keine Ahnung, sich ernähren, Dinge tun.
Also sie haben sich ja verkleidet. Mhm. Ja, muss man auch dazu sagen, das war ja nicht unbekannt, sich zu verkleiden, weil sie Opernsängerin war. Nein. 9 Jahre lang, wo sie natürlich gewusst hat, wie man sich schminkt, wie man Kostüme anzieht, wie man Perücken anzieht und solche Dinge.
Okay.
Und sie sind als Bettlerin und Bettler sind sie in Lhasa gewesen und haben es so geschafft, nicht entdeckt zu werden und eben nicht aufzufliegen.
Mhm.
Vielleicht zur Literatur. Es gibt einige Biografien über Alexander David Neel, wobei manche von anderen abschreiben, wie man sicher welche von welchen. Aber die 3, die hauptsächlich verwendet habe, sind Barbara M. Foster und Michael Foster. Die haben geschrieben The Secret Lives of Alexander David Neel, A Biography of the Explorer of Tibet and its Forbidden Practices. Dann hat Ruth Middleton geschrieben Alexander David Neel im Jahr 1989. Und dann gibt es noch eine Publikation von Earl Rice, Alexander David Neel, Explorer at the Roof of the World. Da glaube ich aber, das ist zu großen Teilen in, wie soll ich sagen, ich würde jetzt nicht sagen abschreiben, aber es ist sehr ähnlich dem, was Ruth Middleton geschrieben hat.
Hm, verstehe.
Und es gibt dann einige Paper auch noch über sie, vor allem in Bezug auf Anarchismus. Ich habe das jetzt nicht erwähnt während der Folge, aber es gibt interessante Texte über das Gehen. Also so viel Gehen, wie sie es gemacht hat, und Gehen als anarchistisches Prinzip auch. Und inwieweit man das beobachten kann bei Alexander David Neel. Ich hau das einfach auch in die Liste, dann in den Shownotes.
Mhm.
Hinweise habe ich erhalten, einige über die Jahre. Der früheste war Sebastian im Jahr 2020, dann Yannick 2022 und Beatrix und Wolfgang dann im Jahr 2023.
Sehr gut. Also man sieht, das kann ein bisschen dauern.
Ja. Wobei das eh geht. Ja, das sind knapp 4 Jahre vom ersten Hinweis. Ist so normal.
Und was ist mit den Büchern, die sie geschrieben hat?
Ach so, ja, da gibt es 30. Das berühmteste davon ist Meine Reise nach Lhasa. Also das ist das, was im Grunde so ihren Ruhm begründet hat. Aber das Ding ist, viele von diesen Büchern sind nicht übersetzt worden. Also die gibt es nur auf Französisch. Ihre berühmtesten gibt es natürlich auch in anderen Sprachen.
Interessant. Ja, spannend. Vielen Dank, Richard, für diese Folge.
Sehr gern.
Hast du der Biografie von Alexander David Neel noch was hinzuzufügen?
Gäbe noch viel, aber ich glaube, wir können jetzt einmal Schluss machen und übergehen zum nächsten Teil dieser Folge, nämlich dem Feedback-Hinweis-Blog.
Sehr gut.
Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann das per E-Mail machen. feedback@geschichte.fm. Kannst direkt auf unserer Website machen, geschichte.fm. Auf den diversen Social-Media-Plattformen sind wir auch vertreten, da heißen wir Geschichte.fm. Außer bei Mastodon, da gibt man am besten geschichte.social in einen Browser ein und landet dann direkt auf unserem Profil. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und all solche Dinge, kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts tun oder grundsätzlich einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann.
Wer uns nicht nur hören, sondern auch lesen will, hat die Möglichkeit, ein Buch zu kaufen. Das heißt Geschichten aus der Geschichte. Und dann gibt's Merch unter geschichte.shop. Und wer diesen Podcast werbefrei hören möchte, hat zwei Möglichkeiten. Die eine bei Apple Podcasts, da gibt's den Kanal Geschichte Plus zu abonnieren. Und bei Steady kann man sich den Feed kaufen für 4 € im Monat. Da gibt's alle Infos unter geschichte.fm/steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Carsten, Friedegard, Mitra, Fabian, Laura, Oliver, Günther, Judith, Sebastian, Sofian, Markus, Christian, Martin, Samuel, Georg, Heike, Elmar, Julia, Axel, Vera, Lars, Evelyn, Monika, Julian, Thomas, Susanne, Peter und Antonia. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Ja, vielen herzlichen Dank und danke auch an Lene Kieberl fürs Schneiden dieser Folge.
Tja, Richard, dann lass uns doch das machen, was wir immer machen.
Okay, geben wir dem einen das letzte Wort, der es immer hat.
Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
Ein Auskommen aus Schrift. Ich muss schnell was trinken.